Das Evangelium steht bei Matthäus im ersten Kapitel und ist zugleich der heutige Predigttext. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob. Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Peres zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram, Ram zeugte Aminahadab. Aminahadab zeugte Jachshon, Jachshon zeugte Salomon. Salomon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed mit der Ruth. Obed zeugte Isai. Isai zeugte König David. David zeugte Solomon mit der Frau Uriah. Solomon zeugte Rahabeam zeugte Abijah. Abijah zeugte Asa. Asa zeugte Josaphat. Josaphat zeugte Joram. Joram zeugte Usia. Usia zeugte Jotam. Jotam zeugte Ahas. Ahas zeugte Hiskia. Hiskia zeugte Manasse. Manasse zeugte Amon. Amon zeugte Hosia. Josia zeugte Jochanan und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Jojakin Shealtiel zeugte Zerubbabel. Zerubbabel zeugte Abihud. Abihud zeugte Eliakim. Eliakim zeugte Azor. Azor zeugte Sadok. Sadok zeugte Akim. Akim zeugte Eliud. Eliud zeugte Eleazar. Eleazar zeugte Matan. Matan zeugte Jakob. Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Alle Geschlechter von Abraham bis zu David sind 14 Geschlechter. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Geschlechter. Von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Geschlechter.
Liebe Gemeinde, in meiner Jugend, da stand ich jedes Jahr während der Andacht zu Allerheiligen eine knappe Stunde vor unserem augustinischen Familiengrab. Meine Vorfahren väterlicherseits sind nämlich katholisch. Und ich hatte dann Zeit, die eingravierten Namen zu studieren. Von meinen Großeltern wusste ich nicht viel mehr als das, was da stand. Marie und Franz Augustin, beide geboren 1876. Inzwischen habe ich sogar ein schönes Foto von ihnen und ein paar wenige Informationen. Was war davor? Ich weiß es nicht genau. Und doch sind das ja meine Wurzeln, die erklären, wo ich herkomme. Es gibt Leute, die wollen es ganz genau wissen und forschen sehr gründlich nach und schaffen es tatsächlich, einen großen Stammbaum, der über Jahrhunderte zurückgeht, zu erstellen über ihre Vorfahren, der hilft zu verstehen, wo komme ich her und wer bin ich eigentlich. Die Evangelisten Matthäus und übrigens auch Lukas haben nachgeforscht, von wem Jesus abstammt. Wir haben es gerade als Lesung gehört. Das ist eine neue Idee unserer liturgischen Konferenz, dass man als Weihnachtspredigttext auch mal den Stammbaum Jesu predigen darf. Also das gab es bisher noch nicht, aber neu und vielleicht auch gar nicht so schlecht. Nur für die Leserin ist es eine Herausforderung, schlimmer als die Pfingstgeschichte mit diesen ganzen Namen. Es ist wirklich, ja. Den Evangelisten ging es nicht, wie das im Judentum auch durchaus üblich ist, unbedingt um die exakte biologische Abstammung eines jeden, der da im Stammbaum ist, sondern eher um die juristische Abstammung. Deswegen ist es für sie auch kein Problem, weder für Matthäus, auch für Lukas in seiner Weihnachtsgeschichte nicht, dass sie Josef nicht für den leiblichen Vater von Jesus halten, sondern dass sie davon ausgehen, dass Maria direkt von Gott, direkt durch den Heiligen Geist schwanger geworden ist. Und das haben sie, wenn sie genau hingehört haben, in dem Stammbaum ja auch hören können. Die ganze Zeit hieß es, ich vereinfache mal, um mich nicht zu verhaspeln, A zeugte B, B zeugte C, C zeugte D, Jakob zeugte Josef, kam das als letztes. Aber dann heißt es nicht, Josef zeugte Jesus, sondern dann heißt es, Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Also, dass Maria die leibliche Mutter von Jesus ist, das galt als sicher. Dass Josef der biologische Vater von Jesus ist, ja, dass es überhaupt einen biologischen Vater von Jesus gibt, das wurde verneint, das wurde angezweifelt. Sehr wohl aber konnte Josef im Stammbaum Jesus stehen, eben als juristisch rechtmäßiger Vater von Jesus. Und damit sind wir ja schon mittendrin in der Weihnachtsgeschichte und im Wunder der Weihnacht. Jesus ist Mensch geworden, ganz Mensch, der Sohn einer Frau, der Sohn der Maria. Sie hat ihn so geboren, wie die Frauen, die hier sitzen und schon mal ein Kind geboren haben, wie das bei ihnen war, so ähnlich war es bei Maria auch, als sie Jesus zur Welt gebracht hat. Und Jesus hat einen Stammbaum, wie wir alle. Jesus ist zugleich aber auch Gott, ganz Gott, vom Heiligen Geist, der Ewige, der vor der Schöpfung der Welt schon da war, der unser menschliches Fleisch angenommen hat, Gottes Sohn als Mensch geboren, wie wir in vielen Weihnachtsliedern singen. Unser heutiger Predigttext lässt uns auf die menschliche Seite von Jesus blicken mit diesem Stammbaum. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, so beginnt das Matthäusevangelium. Also Familienchronik ist angesagt. Welche menschlichen Wurzeln hatte Jesus? Aus welcher Familie stammte er? Wer war sein Vater, sein Großvater, sein Urgroßvater und so weiter? Matthäus hat 3x14 Generationen rekonstruieren können, also insgesamt 42 Generationen. Das ist, wenn man mal sagt, 3 Generationen so in einem Jahrhundert, wie wenn wir unseren Stammbaum zurückverfolgen könnten bis auf die Zeit des heiligen Kilian und des heiligen Totnan, also dieser Franken-Apostel. So ungefähr, so weit zurück geht es. Für Matthäus beginnt die rekonstruierbare menschliche Geschichte Jesu, also schon lange vor seiner Geburt, mit seinem 42. Vorfahren, dem Abraham, den wir ja aus der Bibel gut kennen. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abraham. Ist wie eine Überschrift dann über diesen langen Stammbaum, der dann kommt. Sie kennen die Geschichten rund um Abraham ja. Gott hatte dem Abraham so einiges abverlangt, aber Abraham hatte auf Gott gehört und ihm vertraut. Dieses Vertrauen, diesen Glaubensgehorsam, so heißt es in der Bibel, rechnete Gott dem Abraham an und machte ihm die allergrößten Versprechungen, die allergrößten Verheißungen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und in dir, durch dich sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Das hat er ihm verheißen. Und dann auch noch seinem Sohn Isaak und seinem Sohn Jakob, die auch verlesen worden sind im Stammbaum, denen hat er Ähnliches verheißen und das bestätigt. Diese Segensspur, die Gott in das Leben des Abraham gelegt hatte, die erstreckte sich nun über 1,5 Jahrtausende. Und die Botschaft des Matthäus ist, nach 1500 Jahren oder 1600 oder wie viel es genau waren, da erfüllt sich das, was Gott dem Abraham verheißen hat. Da kommt der eine Nachkomme und Segensträger, Jesus Christus, zur Welt, durch den alle Völker der Erde gesegnet werden sollen, auch wir. 14 Generationen nach Abraham kamen neue Verheißungen hinzu. Isai, die Wurzel Jesse singen wir in Es ist ein Ros entsprungen, damit ist Isai gemeint. Und die Wurzel, also der Nachkomme von Isai, das war der König David. Und dem verspricht Gott nun einen Nachkommen, von dem es heißt: Ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Das ist die Verheißung eines Messias, eines Friedenskönigs, der für immer bleiben wird. Der Prophet Jesaja hat das dann noch einige Jahrhunderte nach David bestätigt: Ein Sohn Davids, ewiger Friedefürst, dessen Reich kein Ende haben werde, werde kommen. Zielpunkt dieser messianischen Segensspur ist, so bezeugt es Lukas in unserem Predigttext, ebenfalls Jesus. Also die Segensspur Abrahams führt dann über den David, dem auch noch der Messias verheißen ist. Und alles, was da verheißen ist, das ist in Jesus erfüllt. Dem Evangelium, dem Evangelisten Matthäus ist es wichtig klarzustellen, die Segensgeschichte Jesu beginnt nicht erst im Jahre Null, sondern sie beginnt schon viel, viel, viel früher mit Abraham. Deshalb der Stammbaum. Ich denke da manchmal dran, wie es nach den 10 Geboten im Alten Testament heißt: Ich bin ein eifernder Gott, der die Sünden der Väter heimsuchen wird bis ins 3. und 4. Glied. Aber denen, die mich lieben und meine Gebote halten, denen will ich Segen schenken bis in 1000 Glied, also 1000 Generationen. Können Sie sich vorstellen, dass jemand, der vor 1000 oder 2000 Jahren gelebt hat und zu ihrem Stammbaum gehört hat und gottesfürchtig war, dass der Segen, den der erfahren hat, sich erstreckt bis auf sie? Also so war es mit Abraham und Jesus. Ich will nur nebenbei bemerken, dass auch in der Weihnachtsgeschichte des Lukas diese Segensspur über Abraham und David ganz klar ausgesprochen ist, nämlich in dem Lobgesang des Zacharias. Wenn Sie den mal genau lesen, da kommen zwei Namen vor außer Jesus, nämlich das ist David und Abraham. Und es wird gesagt, die Verheißungen von damals, die werden nun erfüllt. Und deswegen jubelt Zacharias, der Vater des Johannes des Täufers, des Vorfahren und Wegbereiters von Jesus. Was heißt das für uns? Wenn wir durch die Taufe und den Glauben zu Jesus gehören, dann sind wir Teilhaber jener großen Segensspur Gottes. Durch Jesus werden auch wir zu Nachkommen Abrahams im Heiligen Geist, sozusagen Adoptivnachkommen des Abraham. Wir gehören auch dem ewigen Friedensreich an, von Jesus, dem verheißenen Messias, der damals dem David verheißen worden ist. Wie Jesus haben auch wir einerseits einen menschlichen Stammbaum, zugleich sind wir aber andererseits durch den Glauben an Jesus mehr als nur Menschen mit einem Stammbaum. Dieser Glaube ist, so sagt es Johannes, der Evangelist, wie eine Neugeburt, wie ein nochmal geboren werden. Wir haben etwas Göttliches. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, das ist Johannes 1, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und dann kommt, die nicht aus menschlichem Geblüt und nicht aus dem Willen des Fleisches und nicht aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Klar sind wir auch aus menschlichem Geblüt, haben unseren menschlichen Stammbaum. Aber durch den Glauben an Jesus, durch das Eingefügtwerden in die Segensspur Gottes, da geschieht noch etwas anderes, was nicht von Menschen ist, sondern von Gott. Das ist uns durch Jesus, unseren Heiland, geschenkt. Neben der Segensspur offenbart uns der Stammbaum Jesu aber noch etwas ganz anderes. Vielleicht haben Sie beim Hören des Stammbaums überlegt, wen kenne ich da eigentlich von denen, die da im Stammbaum Jesu genannt sind. Und wenn Sie ein bisschen was von denen wissen, dann werden Sie auch gemerkt haben, die Vorfahren Jesu waren keineswegs alles nur Heilige. Im Stammbaum Jesu ging es menschlich zu, sehr menschlich, teilweise niederträchtig. Denken Sie an Jakob, das Schlitzohr, der eiskalt seinen Vater und seinen Bruder Esau hintergangen hatte. Das war richtiger Betrug. Sein Sohn Juda, Der hatte mit seiner verwitweten Tochter Tamar erst dann, und es wäre nämlich seine Pflicht gewesen, nach altem Recht, für uns befremdlich, aber so war es, erst dann einen Sohn gezeugt, als diese sich als Hure verkleidet hat. Sie war schlau genug gewesen, ihm die Vaterschaft nachweisen zu können. Ausgerechnet aber dieser Skandalsohn, dieser lange vorenthaltene Sohn, kam dann in den Stammbaum von Jesus. Peretz hieß er. Nicht die braven ehelichen Söhne, die Juda auch hatte, wo alles einfach ganz normal lief. Warum wäre Juda bzw. auch einer seiner Söhne verpflichtet gewesen, der Tamar ein Nachkommen zu verschaffen? Das ist eine Vorschrift im Alten Testament. Wenn jemand heiratet und kinderlos verstirbt, dann muss quasi sein Bruder anstelle von ihm ein Kind zeugen. Und dieses Kind gilt dann als juristisch, nicht biologisch, aber juristisch, als rechtmäßiger Nachkomme dieses verstorbenen Mannes, dessen Ehre dadurch quasi gerettet ist. Der ist dann im Stammbaum des verstorbenen Mannes drin. Müssen wir jetzt nicht selber auch so machen, müssen wir auch nicht unbedingt genau verstehen, aber so war das eben damals vorgegeben. Dann ist im Stammbaum Rahab. Sie war eine Hure, eine Prostituierte. Aber sie hatte einen Blick für Gottes Segensspur gehabt und deshalb den Kundschaftern der Israeliten geholfen, unterzutauchen und nicht getötet zu werden. Ruth, von der stammt der beliebteste Trauspruch aller Trausprüche: Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Die gehörte zu dem feindlichen Volk der Moabiter. Und eigentlich hätte ein Israelit die gar nicht heiraten dürfen. War auch Vorschrift, müssen wir auch nicht verstehen, war aber so. Aber die ist dann die Oma von König David geworden, dem diese großen Verheißungen zuteil geworden sind. Und dann David, der König, der hatte mehrere Söhne. Ausgerechnet der Skandalsohn, den er mit Bathseba, der Ehefrau eines anderen, gezeugt hatte, der setzte dann die Verheißungslinie fort, König Salomo. Auch über die nun folgenden Könige von Juda gäbe es so manche Horrorgeschichten zu erzählen. In der Bewertung der Bibel sind, ich schätze jetzt einfach mal, höchstens 20% dieser Könige gottesfürchtig gewesen und die anderen 80%, es waren ganz, ganz schlimme, böse, niederträchtige Menschen gewesen, die nur an sich und ihren eigenen Vorteil gedacht hatten. Interessant ist, dass in diesem Stammbaum Jesu auch vier Frauen namentlich genannt werden: Tamar, Rahab, Ruth und Bathseba. Und auf den ersten Blick sieht es so aus, als hätten diese Frauen unschöne Turbulenzen in den Stammbaum Jesu gebracht. Wenn wir aber genau hinsehen, aber das wäre dann Sache eines Predigt-Nachgesprächs, dann würden wir merken, dass die Turbulenzen eher durch die beteiligten Männer dazu gekommen sind und dass der Matthäus aber ganz bewusst gesagt hatte, dadurch, dass ich auch da an diesen Stellen die Frauen mit erwähne, die Bathseba, die Frau, mit der der König David den Ehebruch begangen hat, dadurch stelle ich klar, der Stammbaum Jesu, das war eben nicht ein Stammbaum mit lauter Heiligen, sondern ein Stammbaum, in dem es sehr deftig und heftig zugegangen ist. Wie auch immer, die seltsamen Episoden in der Sippschaft Jesu, auch die Abgründe menschlicher Gemeinheiten, sie konnten Gottes Segensspuren nicht auslöschen. Aus all dem Schmutz, all der Schuld, all den Verwirrungen ging Jesus Christus, unser Erlöser, hervor. Das ist das Wunder der Weihnacht, dass wirklich Jesus wirklich Mensch geworden ist, wirklich in alles Menschliche und allzu Menschliche hineingegangen ist. Und da möchte ich Sie einladen, nochmal einen Blick in Ihre eigene Familie und die eigene Verwandtschaft und die eigenen Stammbäume hineinzutun. Wie sieht es denn da aus? Ist da alles mustergültig? Auch das könnte man jetzt in einem Predigt-Nachgespräch gut ausdiskutieren. Ich sage Ihnen mal was über meinen Opa mütterlicherseits, über den wurde fast nie geredet. Er kam im KZ Buchenwald durch die Hand der russischen Besatzungsmacht um 1947. Meine Oma erzählte nichts über ihn. Und ich vermute, sie wusste genau, warum. Der Stammbaum Jesu ermahnt uns. Wir müssen die dunklen Seiten und die schlimmen Vorkommnisse in unserer Familiengeschichte nicht vertuschen. Genau da hinein kommt Jesus, unser Erlöser. Auch dürfen wir uns über eher anrüchige Familien, in denen es zugeht, dass sich einem die Fingernägel nach oben kringeln, dürfen wir uns über diese Familien nicht erheben, sie ja nicht verachten. Genau in eine solche Familie hinein wurde auch Jesus, der Sohn Gottes, geboren. Wer weiß, welche Segenswege Gott mit den Menschen, die aus solchen Familien kommen, geht. Heute am Christfest wollen wir uns mit Zacharias, mit Lukas, mit Josef, mit Maria, mit allen Engeln freuen und Lob singen, dass Gottes Sohn Mensch geworden ist, ganz Mensch geworden ist für uns. Dass er sich in unsere wie auch immer gearteten Stammbäume hineinbegeben hat, dass er Fleisch angenommen hat, er, Gottes Segensträger, dass er unser Erlöser geworden ist und unser Retter und unser Heiland und unser König, unser Messias, unser Bruder und unser Herr und Meister, dem wir folgen. Amen.